Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. In der heutigen Folge sprechen wir darüber, ob Morgan Stanley in die koreanische Kryptobörse Bitthump investieren möchte, sprechen über Flows Marktkapitalisierung, das nun 40 Milliarden US-Dollar erreicht hat. Die Bank of America sagt, es braucht nur 93 Millionen, um Bitcoin um 1% zu bewegen. Dann sprechen wir noch über NFTs, über Krypto-Mining-Farmen in Pakistan und die Partnerschaft von Crypto.com in Australien. Bevor ich loslege, Leute, die Leute, die jetzt den Podcast hören, ihr wisst, das Voting ist für die Coin-Analyse nächste Woche wieder live. Das heißt, ihr könnt dann entsprechend ab heute, etwa Mittag, könnt ihr auf YouTube entsprechend voten für die nächste Coin-Analyse. Kommt natürlich die Coin-Analyse wieder auf den Podcast. Wer da aber noch weitere Kryptos, Coins, NFTs, DeFi-Konzepte etc. kennenlernen möchte, kann das sehr gerne in der Mitgliedschaft machen, einfach auf bluealpineresearch.com/Mitgliedschaft. Fangen wir aber an mit dieser ersten News-Story, und zwar geht es darum, dass Morgan Stanley, die Bank, die relativ große US-Bank, ein Investment in die koreanische Börse Bitthump machen möchte. Sie sind nämlich im Gespräch mit Bident und die besitzen etwa 10% der koreanischen Kryptobörse. Und dieser Deal könnte möglicherweise etwa 2 Milliarden an Bewertung für Bitthump geben. Das heißt, die koreanische Kryptobörse ist, glaubte ich, auch die größte in Korea selber. Und Morgan Stanley möchte jetzt etwa zwischen 250 und 400 Millionen US-Dollar in die koreanische Kryptobörse investieren. Das ist ganz interessant, weil das jetzt auch einen anderen Ansatz zeigt. Also anstatt, dass man selber eine Kryptobörse oder Kryptoverwahrung etc. startet, kauft man sich einfach ein bei den Börsen, die entsprechend populär sind, und kann dann natürlich diese Dienstleistungen entsprechend anbieten. Es bleibt also interessant, um zu sehen, vor allem, wie stark sich das institutionelle Investment noch verstärken wird. Das ist jetzt der erste Schritt in diese Richtung und ich glaube, es wird nicht langsamer, sondern nur schneller. Wenn wir schon beim Thema Bitcoin und Banken sind, die Bank of America hat nämlich Research, also eine Analyse herausgegeben, bei welcher sie behaupten, dass es nur 93 Millionen US-Dollar braucht, um Bitcoin um 1% zu bewegen. Das ist natürlich relativ wenig, wenn wir davon ausgehen, dass der Bitcoin-Markt eben diese 1.1 Trillion, also 1,1 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung hat, ist das relativ wenig. Und ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht ganz sicher, ob das stimmt. Wir hatten allerdings diese Woche eine interessante News-Story, die ich in der Mitgliedschaft berichtet habe, beziehungsweise gleich auch im Newsletter mit euch teilen werde. Das heißt, falls ihr beim Newsletter noch nicht angemeldet seid, unbedingt da anmelden. Es geht nämlich darum, dass ein Tweet bzw. ein Alarm, ein Preisalarm, eine Kryptobewegung ausgelöst hat. Jetzt waren das etwa 40 Millionen US-Dollar, glaubte ich, die entsprechend bewegt worden sind, aber die Korrektur war um einiges stärker. Jetzt glaubte ich nicht, dass das wirklich hinkommt, weil die Korrektur, wie gesagt, die war, glaube ich, 5-7%. Von daher kann ich es mir fast nicht vorstellen, dass diese 93 Millionen US-Dollar an Wert bzw. Wert zum Bewegen entsprechend stimmen. Nichtsdestotrotz, Bitcoin ist noch nicht ganz aus dem Schneider. Ich glaube, Bitcoin wird noch wachsen müssen, um da entsprechende Doubts, also Zweifel wegzubekommen, dass Bitcoin ein sehr volatiles Asset ist. Was wir allerdings schon sehen, ist, dass die Korrekturen nicht so stark sind wie vor 2-3 Jahren. Also Korrekturen zwischen 30-50% sind nicht an der, ich sag mal, Tagesordnung in einem Bullrun. Es sind momentan eher so um die maximal 10-15%, eher aber geringer. Das ist eine sehr gesunde Entwicklung und zeigt einfach, dass der Bitcoin-Markt sich weiter ausbaut. Jetzt springen wir noch kurz zu Pakistan oder nach Pakistan. Es geht nämlich darum, dass der Staat grundsätzlich offen ist, die Kryptowährungsgesetze so anzupassen, dass gewisse Stromfirmen auch Kryptomining betreiben dürfen. Das ist jetzt natürlich ganz, ganz interessant und öffnet eine ganz spezielle Perspektive. Wenn wir davon ausgehen, dass nicht nur institutionelle Investoren können natürlich auch Staaten sein, aber bis jetzt haben wir nur von den größeren Firmen gesprochen, die in Bitcoin direkt oder indirekt investieren. Jetzt haben wir auch konkret, im Iran hat das auch schon bereits stattgefunden, in Pakistan ein weiteres Land, das nun direkt oder indirekt am Kryptomarkt teilnehmen möchte, in diesem Fall eigentlich eher direkt, indem sie eine Mining-Fabrik aufmachen oder eine Mining-Operation starten und so grundsätzlich am Bullrun natürlich auch direkt teilnehmen können. Sie können dann natürlich auch entsprechend dadurch, dass sie, sagen wir, zu viel Strom haben, diesen Strom irgendwie verwenden. Das Geld, das sie durch Bitcoin verdienen, können sie dann natürlich auch in die Staatskasse einfließen lassen. Also da gibt es wirklich mehrere Optionen, die wir sehen könnten, die nicht nur Pakistan, sondern auch andere Staaten in den kommenden Wochen oder Monaten auf die Beine stellen könnten. Als nächstes sprechen wir über Flow bzw. die NFT, den NFT-Hype, der momentan abläuft. Der NFT-Hype, der hat... Die Leute sagen seit mehreren Wochen, er hat einen Höhepunkt erreicht, jetzt geht es runter, aber trotzdem scheint der Hype weiter anzudauern. Jetzt ist die Diskussion von Flow. Flow wäre rein theoretisch, wenn die Marktkapitalisierung von allen Coins, beziehungsweise wenn alle Coins auf dem Markt wären, dann wäre die Marktkapitalisierung etwa bei 40 Milliarden US-Dollar, was es eigentlich genau über den Binance-Coin auf dem dritten Platz in den Marktkapitalisierung setzen würde. Jetzt sagen einige Leute, das ist verrückt, das kann ja gar nicht sein. Ich sage, es ist gar nicht mal so abwegig, weil die NFT-Sache, solange die Leute kaufen und verkaufen, ist da natürlich ein gewisser Hype dahinter. Jetzt wird aber bei Flow noch nachgesagt, dass es einen gewissen Teil Wash Trading hat. Das heißt, dass eigentlich künstlich Transaktionen generiert werden, indem man schnell kauft, verkauft, beziehungsweise von der gleichen Adresse kauft und verkauft und so natürlich das Volumen künstlich angehoben wird, das Interesse gesteigert wird, so neue Leute reinkommen und entsprechend mehr Coins kaufen bzw. versuchen zu kaufen. Ich habe das Gefühl, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Das heißt, ich glaube, Flow hat grundsätzlich den NFT-Markt sehr früh antizipiert, hat das auch sehr gut kapitalisiert, sagen wir mal, und kann da natürlich entsprechend punkten. Ich werde übrigens in der Mitgliedschaft diese Woche ein NFT-Token oder ein NFT-Projekt vorstellen, das noch sehr, sehr unbekannt ist. Ich habe es gestern, vorgestern per Zufall gefunden. Ein bisschen schon analysiert, aber die richtige Analyse, wie gesagt, die wird für die Mitglieder heute oder morgen kommen. Und wir bleiben beim NFT-Thema, denn es geht jetzt noch um OpenSea. Viele Leute fragen mich, ja, wo kann ich denn NFTs kaufen? Und OpenSea, das ist so ziemlich der größte Marktplatz für digitale Kunstwerke oder digitale Sammelstücke. Die haben jetzt gerade eine Investmentrunde von 23 Millionen US-Dollar bekommen von Andreessen Horowitz. Und die in der Krypto oder sagen wir mal im Startup-Ökosystem ein bisschen aktiv sind, die wissen, wie aktiv und wie wichtig ein Investment von Andreessen Horowitz ist, denn die investieren meistens wirklich in die stärksten Firmen in diesem Bereich. Von daher 23 Millionen, das ist natürlich eine große Menge Geld und unter anderem sind da auch Investoren wie Mark Cuban und Naval Ravikant mit drin, die natürlich sehr auch offen mit der Kryptoökonomie, sagen wir, kommunizieren und damit umgehen und das auch entsprechend wie promoten. Von daher zeigt das einfach, dass nicht nur der klassische Investmentmarkt oder der institutionelle Markt Interesse an NFTs hat, beziehungsweise der Retailmarkt, sondern eben auch der VC-Markt. Normalerweise haben wir so ein bisschen den Ablauf, dass erst Retail-Investoren, also 0815-Investoren wie du und ich, in NFTs oder in einen neuen Trend investieren. Dann haben wir die VCs, die entweder schon sich positioniert haben oder entsprechend jetzt vor am Hype teilnehmen. Also die positionieren sich entsprechend, das sind Risikokapitalgeber. Und dann haben wir die größeren Investoren, die eigentlich das Interesse geweckt bekommen. Und erst später kommen, wie gesagt, die institutionellen Investoren. Normalerweise ist der Weg eigentlich immer umgekehrt. Zuerst gehen die ganz großen Investoren rein und erst am Schluss kriegen normale Investoren in Anführungsstrichen Wind von einem Investment. Das sehen wir auch bei Börsengängen etc. Und jetzt in der Kryptowelt ist der Spieß ein bisschen umgedreht. Das heißt, die Leute, die jetzt mit NFTs traden, die sorgen eigentlich dafür, dass dieser Trend eben entsprechend eine gewisse Dynamik erhält. Apropos Trends, Crypto.com schafft es auch, die Karten oder die Kreditkartenwelle weiterzureiten. Sie werden nämlich jetzt offizielles Mitglied des Visa-Netzwerkes, und zwar in Australien. Das heißt, man nennt das einen sogenannten Principal Member, und das bedeutet, dass sie eine globale Partnerschaft mit Visa haben und in diesem Fall eben mit dem Visa-Netzwerk in Australien. Die Crypto.com-Kreditkarte, die kann man bereits heute mehr oder weniger auf der ganzen Welt brauchen, in etwa 30 Staaten auf der Welt, also in Amerika zum Beispiel, Kanada, in mehreren Teilen Europas sowie auch in Asien. Australien war da eben noch nicht auf der Liste und ist natürlich jetzt ein sehr, sehr wichtiger Partner. Crypto.com ist nach wie vor die größte Krypto-Kreditkarte. Und da haben mich Leute auch gefragt, ja, was gibt es für Alternativen, beziehungsweise gibt es da gescheite Alternativen auch für die Schweizer etc. Es gibt nicht viele Leute, also vor allem so direkt wie Crypto.com das macht, gibt es leider nur die. Und ich habe ja letztens eine Analyse gemacht, könnt ihr gerne auch im Podcast beziehungsweise auf YouTube noch nachhören. Es ist ein spannendes Projekt, ist jetzt halt die Frage, ob sie die nächste Entwicklung da entsprechend schaffen. Das war's von der heutigen Folge. Gebt mir wie immer eine gute Bewertung in den Podcast-Playern. Ich freue mich wirklich und es hilft wirklich auch mit den Downloads. Ich wünsche euch ein ganz schönes Wochenende. Wir sehen uns am oder hören uns am Montag wieder. Macht's gut und bis dann.